At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Hey Mimi, ich habe einfach mal die Aufnahme gestartet, da wir heute gemeinsam im gleichen Zimmer sitzen einmal, habe ich die Freiheit, nicht synchronisieren zu müssen.
Zum Glück, das allererste Mal, dass wir uns live gegenüber sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Vor 1,5 Jahren haben wir uns das letzte Mal live in Farbe gesehen und seitdem nur über Zoom lange Abende verbracht und Folgen aufgenommen. Und ja, ich freue mich heute bei dir zu sein und heute schon den ganzen Tag mit dir verbringen zu dürfen. Und ja, wir können dann eigentlich direkt ins Thema einsteigen, wenn ihr Lust drauf habt.
Ja, wir wollen euch nicht mit unserer Freundschaft langweilen. Ne? Es ist nicht so einfach in seinen 30ern noch, wenigstens mal 30. Es ist auch unter 30, deswegen hat er so viele Freunde oder Sozialleben. Aber ab 30 wird es schwer, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da bist und wir heute Abend zusammen in der Kammer sitzen und aufnehmen. Worum geht's denn? Du hast was vorbereitet. Ich freue mich sehr.
Jo, ich würde einfach mal mit einer kleinen Geschichte einsteigen.
Bitte.
Florenz am 23. Mai 1498. Menschen strömen auf den Hauptplatz, die Piazza della Signora. Schon von Weitem sehen sie den Galgenaufsagen, von denen 3 Stücke herein. Man erwartet die Ankunft 3 zum Tode verurteilter Dominikaner unter ihnen Girolamo Savonarola. Dieser hatte als Prediger gegen sündiges Leben und Glaubensverfall, gegen Sittenlosigkeit, Prunksucht und Pfundenhäufung der Kugel gewettert. Vom Papst exkommuniziert sah sich Savonarola mit Anklagen wie Ketzerei, Prophezeiungen, Aufruhr und anderen Verbrechen konfrontiert. Zum Tode verurteilt wurde er an diesem Tag mit 2 Brüdern gehängt und anschließend verbrannt. Sogleich stürzte sich Schaulustiger auf alles, was man anfassen konnte, auf Körperteile, die noch nicht restlos verbrannt waren, auf Kleidungsstücke, ja selbst die Asche konnte zum heiß begehrten Objekt werden. Wenige Monate zuvor hatte man an welcher Stelle noch das materielle Wertvolle bewusst zerstört. Savonarola hatte Jugendliche und Kinder durch Florenz ziehen lassen, die in Christi Namen alles beschlagnahmten, was als materieller Beleg für die Vollkommenheit der Menschen gedeutet werden konnte. Gemälde, Schmuck, Kosmetika, Spiegel, Musikinstrumente, Spielkarten, aufwendig gefertigte Möbel oder teure Kleidungsstücke. All diese Gegenstände wurden in einem Fegefeuer der Eitelkeiten auf der Piazza della Signoria verbrannt. Nach der Hinrichtung des Initiators schien es nun von einer bestechenden Logik zu sein, im Umgang mit den Dingen das offensichtlich Wertlose auf das Podest zu legen. Eine öffentliche Hinrichtung, früher eine Schauveranstaltung par excellence, scheint reichlich Gelegenheit zu bieten, sich materielle Hinterlassenschaften des Hingerichteten anzueignen. Ja, in der heutigen Folge wird es um kirchlich autorisierten und subventionierten Grabraub geben, nämlich um Reliquien, also die Verehrung von Überresten, von Heiligen, von Jesu selbst, von denen man sich Wunder und magischen Beistand erhofft, die seit Jahrhunderten in der katholischen Kirche verehrt werden und eigentlich heute auch in jeder katholischen Kirche sich immer als Habe finden.
Ja, sehr spannend. Ich dachte, es wird um Hinrichtungen gehen, aber Reliquien ist ja quasi, was nach der Hinrichtung passiert.
Ganz genau. Die Schaulustigen der Geschichte haben sich auf den Körper gestürzt, haben ihm Knochen entnommen, halbverkuckelte Hände, alles, was von ihm auf Erden sozusagen hinterblieb, wurde von ihnen gesammelt, um später zur Reliquie, weil man sich vorgestellt hat, dass die Kräfte des Märtyrers, der gestorben ist für den Glauben, aus ihrer Sicht, dass sich in seinen Knochen, in seinen Überbleibseln noch so ein Kern der göttlichen Energie praktisch befindet. Und wie es dazu gekommen ist, dass man vor allem in Europa in der katholischen Kirche plötzlich anfängt, so eine Art Totenkult zu starten und die Überreste von Toten in ein prunkvolles Kästchen zu legen und in jeder Kirche, in jedem Altar stellst, Wallfahrten organisiert. Genau, ist eine recht spannende Geschichte und viel spannender wird es dann später auch noch, wenn es um den Reliquienraub geht, der von Mönchinger und von der Kirche selbst durchgeführt wurde, wo Priester durch die Lande gezogen sind und sich Reliquien in anderen Städten geklaut haben.
Ja, das ist ja tatsächlich, wenn wir im Neue Testament denken zum Beispiel, oder auch ins Alte Testament, geht es ja nirgendwo darum, irgendwie tote Gebeine zu verehren oder heilige Holzsplitter oder heilige Lanzen. Oder es geht ja tatsächlich nicht um Überreste, sondern um heilige Objekte, denke ich, bei Reliquien. Und das ist schon ein bisschen weit hergeleitet, wenn ich mir jetzt quasi das Leben des Wanderpredigers Jesu angucke und dann wir zum Fußknöchel des Heiligen so und so, der 500 Jahre später sein Martyrium erlebt hat, erspringen. Sind wir nur von heilig gesprochenen Leuten oder wie ist der Prozess? Erklärst du das noch? Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung tatsächlich.
Es gibt Reliquien verschiedener Ordnungen. Es gibt die Jesus-Reliquien, also Gegenstände, die mit Jesus selbst in Verbindung stehen, wie das Schwitter des Heiligen Kreuzes, die heilige Lanze, Nägel, mit denen das Kreuz geschlagen wurde, der Kelch, in dem sein Blut aufgefangen wurde, das Turiner Grabtuch könnte man, ich glaube, es ist keine Reliquie ersten Grades, sondern Reliquie zweiten Grades, weil auch Gegenstände, die mit Jesu oder einem Heiligen in Verbindung gekommen sind, die er berührt hat oder sie berührt hat, oder die dann ebenso auch als Reliquien verehrt und verehrt. Und Reliquien dritten Grades sind dann Gegenstände, die mit einer Reliquie in Kontakt gekommen sind. Also Öl, das beispielsweise über die heilige Lanze gekippt wurde, oder genau irgendeine Lösung, in dem so ein Partikel aus einer Reliquie reingemacht wurde und was sagt das in diesem einen Artikel auch diese ganze göttliche Kraft, diese Reliquien spenden sollen, oft vorhanden ist. Aber was sind denn eigentlich Reliquien, Uzi? Was hast du denn eigentlich für Vorstellungen von?
Ich wollte gerade noch sagen, dass jede Reliquie, die Dan Brown schreibe, automatisch nur zweiten Grades so eine dritten Ranges sein kann. Es ist ja automatisch ein Schritt zurück beim Grabtuch von Turin. Also ich verbinde damit den Glauben, dass es eben eine besondere Göttlichkeit in diesen Überresten der Märtyrer irgendwie herrscht, also ist so eine, die Vorstellung, dass in diesem so Überresten, die mit Jesus in Kontakt gekommen sind oder von Heiligen irgendwie in den Körpern, dass dadurch saure Kräfte ausgehen, dass man dadurch eben geheilt werden könnte. Also ich denke, dass Heilung ein ganz großer Teil des Scams ist, wenn ich das so sagen darf. Und ansonsten denke ich, dass es ein guter Grund ist, irgendwo hinzuwandern. Also früher gab es einfach nicht so viele gute Gründe, irgendwo hinzubaldern. Und wenn dann jemand sagt, die haben dort aber ein Bild Splitter aus dem Kreuz Jesus, kommt vom Kreuz Jesus, dann ist es so ein Ausschub wert, würde ich sagen. Also ja. Und diese Idee des Pilgerns gibt es ja, also zum Beispiel auch im Hinduismus oder im Buddhismus oder verschiedene andere Weltreligionen, die ja auch, oder der Islam ganz bekannt mit der Hadsch eben, der Reise nach Mekka, die Pflicht jedes Muslims eigentlich einmal im Leben ist. Und also das ist ja jetzt kein rein christliches Phänomen, sondern wir haben ja diese Vorstellung, dass man irgendwo besonders hingeht, quasi, ne, dass es als religiöse Tat zählt, zu einer gewissen Zeit oder generell. Und im Christentum gibt es eben diese besondere Verknüpfung zu Reliquien dann dabei. Während du im Hinduismus häufig zum besonderen Berg gehörst oder eben im Islam eine Hadsch machst, geht es eben im Christentum dann oft auch darum, irgendwo Fußquellen anzugucken oder Knochensplitter. Und das finde ich schon spannend, wie wir da hingekommen sind. Gerade weil es ja nichts davon im Neuen Testament
gibt. Richtig. Selbst es gibt bei dem Alten oder Neuen Testament angelegt, dass so ein Totenkult um die Verehrung von irgendwelchen Leuten vom Heiligen rechtfertigen würde. Das hatte eher pragmatische Gründe. Ursprünglich, dass es angesprochen war, Pilgerreisen ins Heilige Land, an die Wirkungsstätten von Jesu, an Städten aus der Bibel, natürlich kredit und verbreitet, aber natürlich ein unglaubliches Unterfangen. Also vor allem, als sich dann so Diaspora-Gemeinden im Christentum auch wieder in Europa angesiedelt haben, war es unvorstellbar, nach Jerusalem, nach Bethlehem oder so zu pilgern, weil einfach tausende Kilometer dazwischen standen. Das haben wir auch bei den Kreuzzügen gesehen, was das für ein Riesenunterfangen war, zum Fuß.
Darf ich dazu was sagen? Also die Kreuzzüge wurden ja eigentlich dann schon auch mit dem Vorwand gestartet, dass die Pilger ausgeraubt werden würden, muss man gut dort einkommen. Und es setzt aber auch voraus, dass Leute bis dahin eigentlich relativ unbeschadet angekommen sind. Also es gab schon diese Tradition, dahin zu pilgern. Im Judentum gab es hier zum Beispiel auch, statt dem vielleicht Pilgertum, ja, also vor der Zerstörung des zweiten Tempels gab es ja die Tradition, dass man immer zum Tempel nach Jerusalem musste, einmal im Jahr. mindestens eigentlich was war an Ostern? Pessach, ja. Ich will jetzt nicht falsches erzählen, aber auf jeden Fall das Fest, was jetzt in der Zeit rund um Ostern ist, zu dem Jesus nach Jerusalem kam und so weiter, da muss man eigentlich einen Tempel unten auch verbringen. Und das war, ist ja auch so eine Art Pilgerfahrt, die einmal im Jahr nach Jerusalem unternommen wird. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn dann eben christianisierte Juden einmal im Jahr oder irgendwann mal nach Jerusalem fahren, also statt zum Tempel zu gehen, dann die Stätten Jesus aufsuchen, ist ja die Übertragungsleistung nicht so gut groß, vor allem als dann nach der Bar Kochba wollte, eben in 30 Jahren nach Jesu Tod, die ja zwei Tempel zerstört wird und das Judentum ja auch diesen zentralen Angelpunkt verliert, wo man eben einmal im Jahr hingeht. Es ist auch die große Krise, aus der dann später das Verbindertum hervorgeht, als neuprägende Richtung, quasi im Christentum. Ich verliere mich hier schon wieder meine Religionsphilosophie. Was ich sagen wollte, ist, im Judentum gab es ja quasi auch diese Tradition, aus der Diaspora quasi einmal im Jahr theoretisch zurückzukommen. Und so ähnlich wurde ja das schon auch länger wahrscheinlich ins, also du sagst, es ist ein Riesenaufgabe, dahin zu gehen, aber Leute haben es trotzdem wahrscheinlich relativ lange ungefährdet gemacht, bevor dann, das ist so ein großer Skandal, wurde der genutzt wurde, um mit die Kreuzzüge zu rechtfertigen. Jetzt ganz, ganz plakativ gesagt.
Bis sich dann eben der Kunde die Reliquien daraus gebildet hat und es gar nicht mehr nötig war, zu den Wirkungsstätten Jesu zu weisen, weil man Spannergie mitten auf Europa bringen konnte. Das war natürlich auch nötig, auch für die weltlichen Herrscher und auch für die Institution der Kirche. Zeichen ihrer Macht, Zeichen der Wahrheit, der Geschichte, die in der Bibel erzählt wird, nach Europa zu bringen. Das hat ganz prominent mit Helena von begonnen, der Mutter von Konstantin, als sich das Christentum dann in Rom ausgebreitet hat, sie dann nach Konstantinopel nach Palästina gereist und nach Jerusalem, um eben dort auch nach Reliquien zu suchen, um eben Teile dieser biblischen Geschichte von Macht und von göttlicher Bestimmung nach Konstantinopel zu bringen, um dort auch ein neues Zentrum des christlichen Glaubens zu etablieren durch diese symbolträchtigen Reliquien, die wir zurückgebracht haben. Die hat dann auf eigene Faust Grabungen anstellt in Jerusalem, im Garten Gethsemane, wo sie ihn vermutete, und hat dort natürlich erfolgreich Splitter des Heiligen Kreuzes gefunden.
Und wann war das? 330 nach Christus ist sie in Rom verstorben. Genau, ihr Sohn war eben Konstantin der Große. Und sie wurde auch heilig gesprochen selber später. Also die große Religionssucherin wurde selber zur Religie. aber spannend, dass eben dann zu dieser Zeit, nachdem das Christentum Staatsreligion wird und überhaupt Konstantin seine Macht so sehr durch die Religion auch in Byzanz etabliert oder damit rechtfertigt, dass er dann seine Mutter losschickt und sagt, Mama, such mir mal noch ein paar. Und bevor alles verschwunden ist, das ist ja schon 200-300 Jahre her, jetzt geh doch mal schnell doch, finde doch mal noch schnell die Reliquie.
Die Frau war über 70. Oh, hat da auf eigene Frau was zur archäologische Ausgabe.
Nee, nicht ganz allein. Sie wird schon ein paar Leute dabei gehabt haben, sie war
die Mutter sicherlich. So die Heilwolf. So ja, auch bei dann dem greisen Alter, wenn auf diese Pilgerreise antritt und die Reliquien zurückführt und damit die Herrschaft legitimiert.
Die Vorstellung, wie die Mutter da allein Sachen ausgrabt. Das ist irgendwie sehr lustig. Und auch so, das Konstantin seine Mutter einfach allein ausgraben geschickt hat, wie immer zu werden. Es wird immer so große Tat beschrieben, die war eine Bestrafung. Vielleicht hat seine Mutter ihn einfach genervt und er war einfach so, was bringt ich die denn jetzt hier aus dem Haus mit die Macht? Ich glaube, wir schicken mal ein bisschen mehr. Oder dass sie da mal Sachen finden, von denen er sich gar nicht so sicher war, dass sie noch dort sind und waren überrascht, als sie da aber tatsächlich sieben mit vielen Sachen zurückkamen.
In dieser Frühphase des Christentums war es eben eigentlich üblich, dass über den Wirkungsstätten, den Geburtsstätten oder den Todesstätten von Heiligen dann Schreine errichtet wurden oder Tempel errichtet wurden, in denen dann in Heiligen gedacht wurde, wo dann hingepilgert wurde, weil man dachte, dass durch diese Nähe, durch die örtliche Nähe zu den Heiligen auch etwas von der Gnade auf einen übergeht. Man hat seine Fürbitten gesprochen und hat gehofft, dass der Heilige oder die Heilige dann positive Auswirkungen auf das eigene Leben hat. Aber es hat sich dann eben auch etabliert, dass sich der Kult und Reliquien in Europa ausgebreitet hat, weil der Bedarf ist oder weil die Leute eben gemerkt haben, dass es viel einfacher ist, auch Zentren des Glaubens zu errichten in den frühen Kirchen, in Diaspora-Gemeinden, wenn man sich auf etwas berufen kann, was den Glauben auch bestätigt. Gerade weil man als Urchristentum Verfolgungen ausgesetzt war, hat es Symbole gebraucht, um diesen Glauben eben zu symbolisieren. Und gleichzeitig hat die Verfolgung dazu geführt, dass es unglaublich viele Märtyrer gab, die für den Glauben gestorben sind. Und um diesen Märtyrertod zu rechtfertigen und den Märtyrer die letzte Erde zu erweisen, wurden diese dann heilig gesprochen. Und die Überreste von den Heiligen waren auch wieder als Symbol des Kampfes und des wahren Glaubens verehrt.
Genau, also frühchristliche Theaterliteratur, es gibt ja frühchristliche Literatur und die liest sich immer sehr verstörend, weil das Happy End immer der Märtyrertod, des Hauptcharakters ist. Also wenn man sich da die Legenden der Heiligen durchliest. Tatsächlich, also ist immer so ein bisschen die Frage, wie viele Leute zum Beispiel tatsächlich in der Arena das berühmte Bild dann im zweiten Jahrhundert oder so, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden und wie groß da das Ausmaß der Christenverfolgung immer war, weil wir sehen, weil sie durch die Zeit weg eine stetig steigende Unterwanderung und auch so die Anzahl, wie viel Christen es tatsächlich zu den Zeitpunkten gab, wie im frühen Christentum, in ganz grobe Hochrechnung, wo sich jetzt das erste Mal, glaube ich, ein paar Mathematiker mit beschäftigen, auch nicht nur Historiker. Und die Mathematiker sagen, das sind ganz schön grobe Rechnungen, ganz schön ähnliche Annahmen, wo wir ohne Basis da vorgenommen wurden. Und ich denke, das wird jetzt aber spannend, die nächsten 10 Jahre, was so berechnet wird. Aber bis jetzt haben wir meistens keine Ahnung, wie viele Christen es zu den einzelnen Zeitpunkten gibt, weil die keine Gemeindelisten führen und wir auch von ihren Feinden nur mitbekommen, wo wieder ein Christ irgendwie in die höheren Ringe aufgestiegen ist oder wir dann irgendwann eben merken, dass es quasi sich durchsetzt und es keinen großen Kampf mehr gibt, weil breite Teile der Oberschicht mittlerweile auch schon christianisiert sind. Also ganz spannende Zeit, dieses Frühchristentum fasziniert mich vor allem so, weil eben wir so wenig darüber wissen von, das ist ein kleiner Kult, der am Rande der Gesellschaft steht, zu, das wird die Staatsreligion des Römischen Reiches. Und so die großen Erweckungserlebnisse, auch die immer wieder gezeigt wird für Konstantin und so, Konstantin ja selber noch als Christen mitverfolgt auch und pagane Tempel gebaut und hat dann sich auf seinem Totenbett konvertieren lassen. Das ist nicht so richtig überzeugt, dass der Gläubige wie an der Kirche immer groß dargestellt wird. Aber der Schritt von seinem Kult zu Konstantin übernimmt das Ganze, ist so uneindeutig und unklar, dass mich extrem fasziniert. Deswegen rede ich da so viel drüber, Leute. Sorry.
In dieser Heiligenverehrung sehen wir auch so ein Überbleibsel von Heroenkulten, die auch in Europa noch vorhanden waren. Also, was du erzählt hast, sind früher den Löwen zum Fraßbrot geworfen.
Die einzigen Überbleibsel, die wir aus dieser Zeit haben, sind diese Heroenkulte, wo alle sterben. Also, wenn man den Geschichten glauben würde, wäre 100% der Christen gestorben als Märtyrer. Aber einfach, da hätten wir ja keine mehr gehabt, so. Und so ein bisschen, der aber durch Teheran fährt heutzutage an den Hauswänden, um Iran, Teheran stehen, wo ganz groß überall die Bildnisse der Gestorbenen und der Märtyrer, der in den letzten Jahren Verstorbenen mit so Zitaten unter alle Hauswände ist mit Märtyrerbildern quasi voll. Und man ist in der Stadt unterwegs und fragt sich, wenn die Stadt wirklich alle die Märtyrer so geil finden will, warum müsste die da so brutal an der Hauswände machen? Also das ist auch so ein bisschen dieser frühen Christentum. Das ist sehr effektive Märtyrer-Propaganda, die tatsächlich wahrscheinlich auch ein großer Teil dann dazu wird, warum Religien relevant sind und warum das Ganze überhaupt so erfolgreich ist, weil sehr schwer gegen jemanden zu kämpfen und ihn zu schwächen durch Hinrichtung, wenn jede Hinrichtung im Endeffekt als Stärkung gesehen wird. Sehr effektives Mittel, wenn man gegen eine Staatsmacht einkämpft.
Ja. Ich glaube, ich schon mal gesehen im Podcast das Zitat, das Blut des Märtyrers ist der Samen der Kirche. Und das kann man über das europäische Christentum auf jeden Fall sagen, ohne die Märtyrer, die das Ganze, den Glauben noch befeuert haben und die auch Opferung für den Glauben auch als Vorrats mitgesehen haben, wäre es nie so weit gekommen, dass zur Staatsreligion oder zur europäischen Religion wurde. Dann schon früher haben die Leute auch begonnen, sich Wundergeschichten über die Grabstätten von Heiligen zu erzählen, weil sie sich Wunder zugetragen haben, spontane Heilungen oder eine positive Wendung im eigenen Leben, nachdem man die Grabstätte besucht hat. Und hat sich dann die Vorstellung so ausgebreitet, dass in den Körpern der Heiligen immer eine göttliche Energie zurückbleibt und so eine Art Brücke ins Jenseits bildet, in die himmlischen Sphären, weil sich auch bei allen Reliquienbergungen, wie wir da auch nachher noch kommen werden, ein Motiv durchgesetzt hat, nämlich das der Unverweslichkeit, die Vorstellung, dass die Körper der Heiligen, also bei unglaublich viel Graböffnungen, berichten die Leute dann davon, dass ein Wohlgeruch dem Sarg entströmt und dass das Kauten
lecker heiligen Leichen geworden oder noch
ein Rosengeruch sei den ganzen entströmt sei. Und das Haupthaar und der Bart seien gestriegelt und als wäre er gerade aus dem Bart gesprungen, die Fingernägel waren manikürt und im besten Zustand. Also das wurde dann eben als Zeichen auch gewertet, dass Gottes Gnade diesem Heiligen innewohnt. Und die Leute haben dadurch eben geglaubt, wenn sie einen Teil dieses Heiligen bei sich tragen, in die Gemeinde bringen, dass sie dadurch eine besondere spirituelle Verbindung auch zu diesen Überbleibseln der Heiligen haben.
Es ist wirklich alles sehr untypisch auf mich. Und dieses ganze Christentum außenrum wird so ein bisschen dafür Ausrede, so ganz alte heiligen Truppenkulte weiterzuführen. Also das ist ja wirklich so Urinstinkt von Menschen, dass er sagt, sowieso kommen besondere Leute, wenn ich da den kleinen Zehenknochen irgendwie habe, dann kann ich ein bisschen was von der Größe dieser Person abhaben. Es erinnert mich auch an YouTube-Videos, die ihr jetzt anschauen könnt, wenn ihr Lust habt, über buddhistische Mönche, die anscheinend quasi in ihrer Meditation gestorben sind und da in ihrer Meditation so lange meditiert haben, dass ihr Körper jetzt quasi nicht mehr verwesen würde. Also das ist auch, war schon mal aus dem Hinduismus und aus dem Buddhismus so tatsächlich heute, wenn ihr auf YouTube geht, gerne als Beweis für den Glauben quasi findet, schaut hier, dieser Körper ist nicht ausreichend verwest, deswegen muss die Wahrheit in ihm stecken. Sehr spannende Beweisführung. Also,
oder die Mumie Debens.
Der ist beispielsweise der Arme, der wollte einfach, glaube ich, nur in Ruhe begraben werden und dann sowas.
Oder der hört sich aus dem Eis, sind ja alles so. So Vorstellungen, dass in ihnen noch was überlebt hat, als offenbar im Eis.
Der Ötzi muss ein krasser Liquid sein. Wenn du so kleinen Fiat noch auf dem Ötzi hast.
Das ist eine naturwissenschaftliche, der wirklich, ja, schau, er für ein Eis. Aber genau, das ist also eben so, die Predigt am Sonntag und die Gebete und dieses ganze rein spirituelle und psychische, was der Glaube so mit sich bringt, haben eben diese Dinge, diese auch Berührbarkeit, dieses Taktile, das Visuelle.
Aber der Realistische.
Genau, das Realistische, was die Reliquien eben an sich haben, auf eine ganz andere Bedeutung im Umgang mit dem Glauben, schafft eigene Riten, schafft eben Pilgerreisen dorthin, Berührungen mit dieser Reliquie, schafft neue Riten, in deren die Reliquie durch die ganze Stadt gebracht wird, getragen wird und die Leute versuchen, sie zu berühren. Und das hat, glaube ich, auch den ganzen urchristlichen Gemeinde, glaube ich, gut getan, so etwas zu haben wie eine Reliquie.
Aber das geht ja dann offiziell erst ab dem 3. Jahrhundert irgendwie los, wenn die anfangen, das in Byzanz zu sammeln, dann wird quasi Reliquien irgendwie ein größeres Ding.
Ich komme mal gleich dazu, wie sich das wirklich ausgebreitet hat. Man ist davor relativ breit gefächerte Arten gab, Reliquien zu kommen, auch später noch, wo es keinen klaren Umgang mit Reliquien gab. Und es gab da sehr großen Schwarzmarkt auch für Reliquien, da kommt es aber später noch zu. Aber ich würde mal kurz gerne erklären, vorlesen, wie so Reliquien geborgen wurden, weil das war auch ein Prozess, ein spiritueller Prozess, der auch durch die Bischöfe, durch die Priester, die anwesend waren und auch durch die Gemeinde durchgeführt wurde. Im Sinne eines Vorbereitungsritus fasteten und beteten die Menschen 3 Tage lang. Dann vollzog man ein Duvosakön. Bibel und Sakramentar, die beide auf dem Altar lagen, wurden aufgeschlagen und von der zuerst ins Auge fallenden Stelle die Erlaubtheit oder Nichterlaubtheit der Ergebung abzuleiten. In einem ersten Schritt entnahm man einem Corpus Incorruptum allein jene Teile, die als überschüssig und deshalb als entfernbar galten. Haare, Fingernägel und Zehennägel sowie Zähne. Ergänzend etablierten sich Reliquienteilungen im lateinischen Westen in dem Sinne, dass man die Überreste eines Heiligen zerteilte und verteilte. Spätestens um 500 entnahm man in diesem Fall dem jeweiligen Heiligen nur ein Partikel. Dieser aber hatte Anspruch auf eine Verehrung, die der Devotion gegenüber dem ganzen Leib des Heiligen nicht nachsteht. Mehr noch, in jedem Artikel des Heiligen ist einmal zur Gänze gegenwärtig.
Oh, das ist ja schon fast wieder ein bisschen wie Hermes Trismegistos. ist ja schon fast wieder die Idee, dass im Mikrokosmos der Makrokosmos angelegt ist. Es wird ja fast hermetisch hier der Ausstellung, dass der Partikel, der kleinste Partikel, der liegt, wie das Ganze, der präsentiert und der Verehrungswürdigkeit des Ganzen nichts nachsteht.
Ja, was ist aber auch aus dem magischen Denken, also Objekten irgendeine höhere spirituelle Bedeutung zuzuschreiben, als eigentlich in dem Objekt selbst steckt. Sehr beliebig, also einen einzelnen Knochen zu nehmen, aber ihn so in so einen Kontext einzufassen, dass er als Brücke in andere Sphären gedeutet wird, als Objekt, die Macht und Energie beinhaltet. Das ist schon faszinierend, wie es dazu gekommen ist. Aber ursprünglich hat es eben damit begonnen, dass nur Reliquien, die direkt mit Jesus in Kontakt kamen, zur Reliquie wurden. Also die Passionswerkzeuge, das Heilige Kreuz, das Grabtuch und die heilige Vorhaut, in der ich besser nachkommen würde.
Mo, also ja, den Kragen zur heiligen Vorhaut, die muss ja schon in seiner Kindheit gesammelt worden sein. Überhaupt das so, sorry, aber es lässt mich nicht los, der Gedanke.
Ja, aber das ist sogar in der Bibel beschrieben.
Was?
Ja, und es gibt ein, ich komme später dazu. Mal weil die neuen Gemeinden in Europa eben auch neue Reliquien benötigten und die Reliquien von Jesus Passion begrenzt waren, ist man eben dazu übergegangen, auch die Schaufeln und Überreste von Heiligen, von Kirchenvätern oder Wundertätigen zu verehren. Und das hat eben dazu geführt, dass auch lokale Gemeinden Heilige produzieren könnten durch Märtyrer, durch Geschichten, die sie erfinden, dass sich ein Grab des Heiligen zugetragen haben sollte.
Und ganz, ganz gefährliche Zeit, Reliquien, Saison, wenn auch einmal deine Gemeinde zu wenig Reliquien hat oder deine Nachbarn dich alle angucken, als würden sie dich ein bisschen für zu heilig halten, immer Rückzug verbrannt und zum Fingerknochen in der Kirche.
Ja. Aber Reliquien waren eben aus zahlreichen Gründen auch notwendig, auch später, als sich das Christentum dann etabliert hatte und die Verfolgung von Christen nicht mehr präsent war, sondern sich etabliert hatte, war diese spirituelle Vorstellung eben auch, dass sie die einzige Zuflucht gegen die unzähligen Übel physisch, materiell, psychisch einer Bevölkerung, die von einem unversterblichen, furchterregenden Universum wehrlos war, dargestellt haben. Also so eine Art Schutzzauber gegen Krankheiten, ein Schutzzauber gegen die Mächte des Bösen, wie man sie sich vorstellen mag. Und einfach, ja, der Glaube an Wunder, ne? Dass in einer Zeit auch durch das Zutun, durch ein devotes Leben, durch ein frommes Leben eines auf dem Heiligen Gefälligen, der in den nahen Lokalen agieren kann, weil er dort auch gewirkt hat und eine besondere Verbindung zu diesem Ort auch darstellt, ja, gesehen wird und eben anerkannt wird oder aus dem Ziel werden kann.
Ja, so naheliegend, weil Jesus ja selber auch in dieser brutalen Typ auch getreten ist, der rumgelaufen hat. Und immer noch sehr bedenklich die Geschichten, wo er an den See an den Teich mit den ganzen Klauten geht und eine Person heilt und einfach geht.
Schwer war schon wie so ein Move. Ich habe hier noch ein schönes Zitat, das ganz gut auf den Punkt bringt. Die Reliquien gewährten der Gemeinschaft besonderen Schutz, indem sie ihre Mitglieder vor Feinden sowohl geistiger als auch zeitlicher Natur schützten und den Wohlstand ihrer Gemeinschaft sicherten. Eine Möglichkeit, wie ein Heiliger diesen Wohlstand sicherstellen konnte, war natürlich die fortgesetzte Durchführung von Wundern, die Reiche und Arme dazu inspirierten, Almosen zum Wohl des Heiligen zu geben. Gleichzeitig erinnerten diese Wunder die Gewissenlosen daran, dass die gleiche Macht zur Hilfe genutzt werden könnte, um diejenigen zu züchtigen, die der gewählten Gemeinschaft des Heiligen Schaden zu gefügen wollen. Dieser Schutz und diese Gunst konnten über die Grenzen der bestimmten Kirche oder des Klosters hinausgehen, indem die Überreste des Heiligen Rücken und der größeren Gemeinschaft des fränkischen Königreichs zugute kamen. Viele Personen von hohem und niedrigem Stand betrachteten die Verehrung von Reliquien als die beste Hoffnung auf die Befreiung von diesen vermehrenden Problemen.
Tja. Ich bin froh, dass wir nicht mehr im Frankreich leben, wo bei jeder Krise die Lösung dann ist, wir brauchen mehr Reliquien, wir müssen unsere Reliquienzahl erhöhen. Das ist das Große. Ja, wir haben eine Flut, wir haben eine Pest und die Wikinger stehen vor Paris. Mehr Reliquien.
Ja, aber drin gesteckt, ne, ist auch diese dieser finanzielle Aspekt. Da wurden Reliquien durch die ganze Stadt geführt und haben die Leute auch die Reliquien berührt, aber sie wurden auch aufgefordert, eine Spende an Russen zu geben, um die Gemeinde und das Prestige zu fördern. Und es wurde jetzt natürlich auch so ein Pilger aus, wenn ein Heiliger, ein besonderer Heiliger jetzt, mit dem auch vielleicht manche Familien eine besondere Verbindung hatte oder durch den Berufsstand.
Ja, Pilgerort bedeutet, in der Zeit unterschätzt es nicht, Pilgerort bedeutet nicht, da kommen so ein paar Reisebusse. Sondern das bedeutet, das ist eigentlich der Hauptausflugsziele für alle, von der Oberschicht bis ganz nach unten. Und du kannst dann eben echten Tourismusindustrie aufbauen. Ich meine, Santiago de Compostela lebt als Ort seit viel tausend Jahren von den Reliquien dort einfach, ne? Und von dem Ruf, den der Ort hat. Und deswegen ist der einzige Grund, warum Leute nach Santiago de Compostela gehen. Wandern, pilgern über den Langquerweg und die ganzen Orte auf dem Weg, die profitieren natürlich da alle schon davon, dass Leute da durchpilgern und ja, selbst wenn es nur Pilger sind. Und wie gesagt, es waren nicht nur alles die klassischen Aussteigerpilger. Ich mache das minimalistisch und gehen mal in die Pilgerunterkunft, sondern eben die Aristokraten und so sind auch gereist und wollten dann entsprechend reisen und leben auf ihrer Reise. Ja.
Ja. Gleichzeitig boten die Reliquien aber auch gegen diese Aristokraten einen gewissen Hebel in Verhandlungen, weil man durch den Verweis auf die Reliquie und den Heiligen, der dort verehrt wurde, auch klar machen konnte, dass wenn entgegen des Willens des Heiligen, auf den man sich beruf, gehandelt werden würde, könnten ja schlimme Dinge passieren.
Aber im Gegensatz zu Magic Hours,
zu Spenden und günstigen Verhandlungspositionen für die Kirche, konnte natürlich dadurch auch die Macht der Kirche und auf der lokalen Bischöfe, Priester gesichert werden.
Aber es gab auch Privatpersonen, die Reliquien besessen haben, oder? Es waren nicht nur alle Mrs. der Kirche.
Bin mir sicher, dass es auch einige gab, die auch durch Reliquien-Diebstahl oder durch andere Akquise an private Reliquien gekommen sind. Heutzutage gibt es da doch, sind die auf dem freien Marktbrauch erhältlich.
Aber kauft euch auf E-Mail-Reliquien.
Aber so wichtig hat dann die Reliquienverehrung und vor allem die sterblich anerkannte Reliquienverehrung mit Karl dem Großen begonnen.
Charlemagne,
genau. Bei seiner Krönung hat Karl der Große dem Papst Leo III. Die besagte heilige Vorhaut geschenkt. Die heilige Vorhaut ist eine Reliquie ersten Grades, weil sie vom Leib Christi selbst stammen soll, nämlich
allerersten Grades, die Vorhaut allerersten Grades. Ich habe ja viele schlechte Vorhäute verkauft, aber das sage ich dir, wenn ich es eine Vorhaut allerersten Grades.
Ja. Es waren lange Zeit auch so 8 Vorhäute im Umlauf, also mit Kopfhörer und Umlauf, es wurden gleichzeitig 8 Vorhäute schon verehrt. Aber die Vorstellung, die auch in der Bibel ist, oder
nach der hätte Jesus aber lange Zipfel. Vielleicht musste man da einfach mehrmals rennen.
Also die Vorstellung war, dass Jesus zwar in den Himmel aufgefahren ist, aber alles, was vor seinem Tod seinen Körper entnommen wurde, auf der Erde gegeben ist. Und dazu gehört zum Beispiel seine Nabelschnur und auch seine Vorhaut, die ihm am 8. Tage entnommen wurde.
Mhm. Und du hast gerade geschrieben in der Bibel, wie bei der Rolle steht.
Nee, aber es gibt auch so apokryphe Schriften.
Das hört sich ziemlich apokryphisch für mich an.
Also in dem Lukas-Evangelium steht, dass Jesu 8 Tage nach der Geburt beschnitten wurde und seinen Namen erhielt. Und zwar auch damals.
Ja, aber das bezeuge ich ja gar nicht. Den kann ich, glaube ich, ausbrüchen. Jesus war Jude und wurde wahrscheinlich dann, wir alle, so wie es üblich war, am 8. Tag beschnitten. Aber das Lukas so speziell erwähnen muss, ist auf jeden Fall, wie es schon mal, das ist wahrscheinlich war 2 Tage zu spät, da man nur nachträglich darstellt, um das zu machen, kein Problem ist. Aber was ich bezweifle, ist ja, dass sie danach in Olivenöl eingelegt wurde, weil die Eltern sich direkt dachten, der Junge.
Ich habe dann eine Stelle eben aus dieser apokryphen Schrift im arabischen Kindheit des Evangeliums, das steht, und da ist die Zeit seiner Beschneidung gekommen, war nämlich der 8. Tag, an dem das Gesetz befahl, das Kind zu beschnitzen, wurde er in einer Blöde geschliffen. Holt die alte hebräische Frau an die Vorhaut, andere sagen, sie nahm die Nabelschnur und bewahrte sie in einer Alabasterbox mit altem Narbenöl auf. Und sie hatte einen Sohn, der Apotheker war, den sie sagte, hüte dich, diese Alabasterbox mit Narbenöl sei mir zu verkaufen, auch wenn man dir dafür 300 Dinare anbieten sollte. Nun, dies ist jene Alabasterbox, die Maria, die Sünderin erbat, und aus der sie die Salbe auf das Haupt und die Füße unseres Herrn Jesu Christi goss und sie mit den Haaren ihres Kopfes abwischte.
Alles klar, sorry, dass ich gezweifelt habe. Jetzt macht natürlich alles Sinn. Ein Apotheker war involviert. Die Geschichte muss legit sein. Ich ziehe alle Fragen zurück, Leute.
Um die heilige Frau gibt es noch ein paar weitere Geschichten. Nämlich soll eine Mystikerin namens Katharina von Siena in einer ihrer Ekstasen die heilige Vorhaut von Jesus als Vermählungsring geschenkt bekommen haben.
What?
Ja, und dieser Ring, der ziert immer noch den Fingerknochen der Heiligen, die aus der Erde. Also wurde auch heiß besprochen.
Ich will dahin pilgern, einfach nur um zu sehen, wie dieser Ring aussieht.
Mit dem unsichtbaren Ring am Finger soll sie sich Augenzeugen zufolge ekstatisch am Boden gedanzt und die spirituelle Umarmung Jesu gelassen habe.
Mhm.
Und dazu wird geschrieben, Jesus schickte seinen Bräuten den fleischlichen und den des höchst kostbare Präputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist. Seine Werkstätte ist Marias Fensterschoß. Das Ringlein ist weichen.
Das Ringlein ist weich.
Das heißt übrigens Präputium Sanctum, diese heilige Vorhaut.
Präputium.
Der vatikanische Gelehrte Leo Alatius spekulierte im 16. Jahrhundert in seiner Schrift De Präputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba, völlig ernsthaft, dass es sich bei den 1610 neu erdeckten Saturnringen um die Vorhaut des Herrn handeln müsse, die mit Jesus in den Himmel aufgefahren sei und sich nun in dieser Gestalt dem irdischen Betrachter zeige.
Ich meine, wir haben Option A. Es ist ein gasförmiger Ringnebel. Oder Option B, es ist die Vorhaut. Und ich finde die Vorstellung, dass die Vorhaut ist, lustiger.
Definitiv. Aber Karl zu seiner Krönung schenkt eben eine von der heiligen Vorhäute Papst Leo und verordnete danach, dass auch im ganzen Reich jede Kirche in ihrem Altar eine Reliquie aufbewahren muss, verordnen. Und das hat auch dazu geführt, dass der Altar so eine zentrale Bedeutung erhielt, nämlich von einem einfachen Tisch zum Abstellen von Dingen hin zu einem zentralen Ort in der Kirche, dem auch eine spirituelle Energie zukommt oder eine besondere Bedeutung hat innerhalb der Kirche, innerhalb der ganzen Kirchenarchitektur. Seitdem gebaut wurde, alles ist auf diesen Altar hin ausgerichtet. Und neben dem Abendmahl wurde eben die Reliquienverehrung zum zentralen Aspekt auch des Glaubens, zum zentralen, auch fühlbaren Aspekt. Ich meine, der ganze Ritus und mit dem Abendmahl und die symbolische Weitergabe des Brotes, des Leibes und des Blutes wurde dabei jetzt eben ergänzt durch eine andere Nähe, die erfahren werden konnte im Glauben, durch die spirituelle Nähe zu den Heiligen und dadurch eben die Brücke in den Himmel oder
Das ist sehr spannend. Im Katholizismus spielt ja sowieso auch die Heiligenverehrung eine sehr große Rolle. Also auch als natürlich auch wahrscheinlich vielleicht auch durch die Reliquien. Ich weiß nicht, was da zuerst kam, aber auf jeden Fall ist es ja so ein zentraler Aspekt von den Namenstagen der Heiligen, wenn sie sich für das ganze Jahr ziehen, jeden Tag hat irgendein heiliger Tag und die ganze Zeit gibt es auch mehr Heilige. Ich konnte ja immer noch Leute zu Heiligen ändern. Das finde ich absolut wahnsinnig wissen, aber gut, soll sie machen.
Jo, aber dadurch, dass jede Kirche im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eine Reliquie braucht,
ist ganz schön ein erstes Problem. Ne? Ohne eBay, ohne Amazon, ohne Fulfillment-Center.
Also, dass die Christianisierung immer weiter fortschritt und es fast keine Märtyrer mehr gab in Europa, außer vielleicht noch die letzten Heiden, die Karl der Große selbst hatte ihn berichten lassen.
Der Armesbau Sachsen, die eignen sich nicht.
Die eignen sich nicht gut. Gab es eben das große Problem, wie kommt man jetzt an diese Reliquien? Es gab zum einen eine riesige Faszination für die spanischen Märtyrer, die es immer noch in zamorischer Herrschaft in Spanien ermordet zu werden und sich
offensten, was religiöse Ausübung angeht, Ländern in Europa damals. Tja, aber wenn man da gesteckert hat, wird man schaffen, es vielleicht noch mehr Märtyrer zu werden. Und dann will jemand deinen kleinen Zeh irgendwo in die Kirche in Norddeutschland packen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau so ist es gekommen. Also die fränkische Faszination für die spanischen Märtyrer hat zugenommen. Und es gab so ganze Handelsrouten, in denen dann die Überbleibsel von den Märtyrern nach Europa überführt wurden, um eben den Bedarf zum einen zu stillen. Eine andere Quelle
Ja. Spannend zur deutschen Spanien im Hochmittelalter und frühen Hochmittelalter. Hochmittelalter, nicht frühes Mittelalter. Wolfram von Eschenbach, sagt dir was? Der hat den Parzival geschrieben, den deutschen. Also den deutschen Mittelalter-Buchroman. Also das Mittelalter-Bing-Bing, dann die Millionen sage ich vielleicht oder so, aber diesen höfischen Roman, diesen deutschen, hat Wolfram von Eschenbach begründet. Und der hat gesagt selber in seiner Ausgabe, dass er das von einem Niederländer hat, der ein arabisches Original aus Spanien Geschichte hat und er legitimiert sich damit im Mittelalter in Oberfranken damit, dass es eben eine wahre Geschichte sein muss vom Parzival und dem Heiligen Gral und dem Kelch. Da kommt das alles noch her. Da werden wir in einer separaten Folge mit dem Heiligen Gral sicherlich mal noch drüber reden. Dann muss man viel über Parzival und Wolfram reden. Der hat wirklich da einiges erfunden. Aber der hatte auch schon die Idee, dass echte Magie und echte spannende Geschichten in Spanien passieren. Das war quasi das große Wunderland mit Erwald. Da war nicht nur die Grenze die Religionsgrenze für die quasi nicht nur da, sondern auch die Imaginationsquelle, die Grenze, wo das andere irgendwie ist. Das ist so spannend. Ja, ist Magie.
Dort, wo es noch mehr Türe gab.
Genau. Deswegen habe ich gerade schon eingedacht. Ja.
Und die Europäer sich natürlich auch gefreut, wenn er bei Spalkan hinein mehr Türe gab, die den Bedarf dann stillen können. Aber zum anderen haben sie auch ihr Auge nach Rom gerichtet, wo es ja lange Zeit viele Märtyrer gab und in den Katakomben auch die Gebeine von zahlreichen Heiligen unten. Und auf nicht so ganz offiziellen Wege sind dann einige Reliquien nach Europa gekommen. Es gab da einen riesigen Schwarzmarkt,
aber weiß aus Rom nach Europa.
Ja, so. Entschuldigung, ja. In den Bergen, zur Zeit, das ist nördlich der Alpen, in der Küste da.
Für mich beginnt der Europa ja nördlich der Alpen, wie gesagt, da.
Ja, aber weil da ja hunderte Kilometer zwischen norddeutschen Kloster und Aron mussten sich viele kleine Dorfgemeinden und Pfarrer mit umtriebigen Mittelmännern herumschlagen, die ihre Reliquien verkauft haben, etwas als Reliquien verkauft haben, natürlich ja, tolle Geschichten auch erfunden haben, woher dieser denn kommt, um sie irgendwie auch sich zu authentifizieren. Aber es gab dann auch so richtige, auch Reliquienhandel spezialisierte Reliquienhändler. Einer der bekanntesten Reliquienhändler des 9. Jahrhunderts war Deus Donner, ein Diakon der römischen Kirche, der Einhard, also einem deutschen Adligen, die Leichen der heiligen Petrus und Marcellinus zur Verfügung stellte.
Zur Verfügung stellte, wie nett.
Deus Donner war kein gelegentlicher Dieb, sondern vielmehr der Leiter einer großen, hoforganisierten Gruppe von Reliquienhändlern. Neidisch auf die Errungenschaften seines Freundes Hieruischen, der den Körper des heiligen Sebastian erworben hatte und wichtige Reliquien benötigte, um sein neu gegründetes Kloster in Budinheim auszustatten, engagierte Einhard erstmals im Jahr 827 die Dienste von Deus Donner. Er selbst eines Nachts in die Katakomben unterhalb der Kirche in Saint-Denis Laos an der antiken Fäberstraße Via Lavicana einsang und von dort aus dem mit einer Steilplatte verschlossenen Grab der heiligen Marcellinus und Petrus die Gebeine des Marcellinus einmachen. Marcellinus und Petrus war unter Kaiser Diokletian am Ende des 3. Jahrhunderts ihres Glaubens wegen seit Haupt geworden. Marcellinus hatte als Diakon das Wort Christi gepredigt und die Taufe gespendet. Petrus hatte als Exorzist die vom Teufel Besessenen geheilt. Schon bald nach ihrem Tod waren sie als Heilige verehrt worden. Ihr Ruhm war mit der Verbreitung der römischen Liturgie im gesamten Frankenreich unter Karl dem Großen gewachsen und ihre Grabstätten das Ziel zahlreicher Pilgerbauten. Radleg überkam ihn schon bald Bedenken wegen seines Handels. Ja, jedoch nicht etwa wegen seines Aubes, sondern weil er die Heiligen voneinander gezerrt hatte, die gemeinsam den Märchenort wurde erweckt und 500 Jahre lang die Grab geteilt hat. So kehrte er einige Nächte später an ihre Gedenkstätte zurück, um auch die Gebeine des heiligen Petrus zu entnehmen. Dieses Mal ließ sich die Steinplatte leicht abheben, woraus Radleg schloss, dass der Heilige sein Handeln billigte. In aller Spiele und in Angst um sein Leben verließ Radleg und entschied 200 Jahre zuvor hatte Papst Georg der Große bei Todesstrafe verboten, Reliquien ohne päpstliche Erlaubnis aus Rom zu entfernen und mit Höllenstrafen im Fall eines Vergebens gedroht. Erst nördlich der Alpen ließ Radleg die Reliquien offen vor sich hertragen und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung reichten sie im Oktober oder November 827 Mittelstadt.
Mittelstadt. So sieht er aber an, wie der Stasi Tolkien benannt hat.
Aber in dieser Geschichte sehen wir ein Motiv, sehen wir den Beginn von etwas, was die nächsten einige hundert Jahre die Akquise, also die Beschaffung von Reliquien prägen wird, nämlich einfach den Reliquiendiebstahl. Und zwar nicht den Diebstahl durch irgendwelche Diebesbanden oder Kriminelle, sondern durch besonders fromme Priester und Bischöfe, die sich in anderen Gemeinden einschleichen, um dort die Überreste von Heiligen und Reliquien zu klauen.
Was ich mir da frage, ist, haben Sie sich keine Sorgen gemacht, dass es schlecht für Ihr Seelenheil ist?
Nein, überhaupt nicht. Es galt nämlich als besonders pomark in diesen Geschichten. Das hat sogar so weit begonnen, dass die Fota Sacra, der heilige Diebstahl, also der Diebstahl von Reliquien, ein eigenes Genre der Literatur hervorgebracht hat, eine eigene Stilgattung. Also ein Motiv, das immer wiederkehrt. Und in diesen Geschichten, die dort erzählt werden, wird dieser Diebstahl immer als besonders voller Akt geframed. Und es wird auch ganz viele Geschichten zurückgegriffen, um das letztlich zu rechtfertigen. Entweder es wird beispielsweise von einer Bedrohung gewarnt, die nur abgehalten werden kann oder nur abgehalten werden konnte, indem man den Beistand eines Heiligen zu sich brachte und die einzige Möglichkeit war, den Heiligen zurückzuführen oder eine alternative Geschichte zu erzählen, dass der Heilige eigentlich an diesem Ort auch gewirkt hätte. Und meistens, wenn der Diebstahl geklappt hat, ist es dann in der Geschichte, wie wir es auch gerade gesehen haben, der Heilige ist nicht geholt, dann hätte er es verhindert. Und dadurch, dass dann auch Wunder an den Pfadestätten der Heiligen an ihrem Überführungsort stattgefunden haben, wurde das natürlich auch als Antwort gesehen, dass der Heilige sich wohlfühlt und so dort seine Wunder wirkt. Es ging dann irgendwann so weit, dass dieser Reliquiendiebstahl und die Geschichte des Reliquiendiebstahls selbst wieder so Rechtfertigung eines weiteren Reliquiendiebstahls diente, weil man sich erinnerte, dass ein Urvater damals ja in einem heroischen Akt die Reliquie geklaut hatte, um das Dorf zu beschützen vor den geistigen Übeln. Und darauf wird Bezug genommen und dieser Akt wird wiederholt.
Und jetzt wird Fahrer.
Ja. Ich habe hier mal eine Geschichte mitgebracht. Die Mönche von Kork hatten von dem Ruhm des Heiligen gehört und beschlossen, ihre Überreste für die Gesundheit der Gegend und zur Erlösung ihrer Bewohner zu erwerben. Für diese Aufgabe wählten sie Arinistus, einen Mönch von Kork, der als weltlicher Besitzer getarnt nach Ajor ging und darum bat, der religiösen Gemeinschaft beizutreten, die die Kirche bediente, in der sich die Reliquien befanden. Wurde aufgenommen und verbrachte eine lange Zeit nach einer Version der Translation 7 Jahre in der Kirche, um das Vertrauen der Gemeinschaft zu gewinnen. Schließlich wurde er zum Verwalter des Kirchenschatzes ernannt, zu dem natürlich auch das Grab der Heiligen vorgehörte. Eines Nachts, wie bei Leiden der Kirche zurückgerutzte, die Gelegenheit, indem er das Grab aufbrach und den Körper der Heiligen voreinnahm. Er reiste zurück nach Korb, wo er mit Freude empfangen wurde.
Kann sie nicht allein mit den Toten lassen, nicht eine Nacht unbeaufsichtigt mit den Toten.
Aber das ist so dieser Prototyp dieser Geschichte, also ein Mensch, der die Bedrohung für seinen Ort oder die Verwesung, die Vernachlässigung, die fehlende Bewunderung, die fehlende Ehrung eines Heiligen beklagt, wie beispielsweise mit Traum, die ich schon erzählt habe, der Mönch ja aufgeträumt, dass diese Kirche verortet, in dem der Heilige sein Dasein bestritt und dass er eigentlich viel mehr Verehrung verdient. Und diese Verehrung eben nur in der eigenen Gemeinde stattfinden kann und gewährleistet werden kann. Und deswegen, als eben hunderte, tausende Menschen im Jahr 800 bis 1000 durch die Lande, um für mich wieder aus anderen Dörfern zu stehen.
Das ist eben ein komplett verschwundenes Verbrechen heutzutage.
Ja.
Dass die bei so einer Veränderung in der Gesellschaft auch was Positives haben können, dadurch, dass wir weniger an der katholischen Kirche hängen, in unserem Alltag oder in der Kirche im Allgemeinen, sind auch irgendwie Diebstähle unter den Jugendlichen vollständig zurückgegangen.
Ja, das geht natürlich auch nicht immer friedlich aus. Es gibt dann auch so Ping-Pong-Effekte, in der dann immer wieder der Diebstahl des einen Dorfes zur Rechtfertigung des Diebstahls genutzt wird und die Reliquien immer wieder zwischen Dörfern umherwandern. Es gibt aber auch Berichte von einem Heiligen, der zum Beispiel Dörfern beansprucht wurde und erst in dem einen Dorf verehrt wurde. Und als sich der Streit nicht richten ließ, plötzlich wie durch ein Wunder zwei Leiber aufgekauft sind, die den Streit dann schließlich in Wohlgefallen beiderseits aufgelöst haben.
Oh Mann, ey, ja, irgendwie wird umgebracht, genauso aus, weil der Tote. Und ich hab, wie macht man sonst so einen Toten, zwei Tote?
Ja. Ganz viele Reliquien stammen natürlich auch aus Konstantinopel. Vor allem nach dem vierten Kreuzzug sind da viele Reliquien auch wieder zurück ins Heilige Römische Reich gewandert.
Denn eine ganz Kurzfassung ist, es war der Kreuzzug, wo Venedig gesagt hat, das erste Mal, wir bringen alle eure Kreuzzüge, kommt alle nach Venedig zu einer gewissen Zeit und wir bringen euch alle mit unseren Schiffen, wir bauen eine extra große Flotte und bringen euch alle direkt nach Messina, damit ihr nicht die Probleme der letzten Kreuzzüge in Anatolien wieder haben werdet. Und als ich dann das Datum kam, die gesamte Venedig-Bürgerschaft hat das gearbeitet. Die haben gemeinsam abgestimmt, wir machen das, um alle anderen Projekte hinterlegt und wir haben alle als Stadt daran gearbeitet, diese Flotte zu bauen und haben dann aber auch ein gewisses Gegengeld geleistet. Das sind aber leider zu wenig Kreuzzügler aufgetaucht. Das heißt, die dann da waren, waren relativ gestresst, weil sie auf einmal in einer Stadt gelebt haben, teilweise schon seit Monaten, die mittlerweile eine relativ große Rechnung offen hatte mit ihrer Aktion. Und es waren nicht genug Leute da, um es zu bezahlen. Und dementsprechend hat dann Venedig das genutzt, um ihre Vormachtstellung, dann haben die gesagt, okay, dann kriegen wir kein Geld, aber dann haben wir eure Armee. Dann müsst ihr jetzt ein bisschen für uns selten haben, um das abzubezahlen. Und dann gehen wir erstmal nach Ragusa. Und bin dann heutiges Dubrovnik, wo Gemonstrations gedreht wurde und nehmen das für Venedig ein. War auch unter byzantinischer Herrschaft noch. Und dann ziehen wir weiter nach Konstantinopel und belagern Konstantinopel. Und die Kreuzzüge, die ursprünglich mal als Hilferuf des oströmischen Kaisers gestartet haben, weil sich die weströmischen Ritter eine ganz gute Rufe erarbeitet haben, die fränkischen zu der Zeit. Er bittet sich ein paar fränkische Ritter, um gegen die Türken in Anatolien zu kämpfen. Und das Ganze schneeballt dann in eine Aktion, die viel schlimmer ist, bis zum vierten Kreuzzug dazu führt, dass die Stadt selbst geplündert wird, die eigentlich den Auftrag gegeben hatte, ursprünglich mal. Und viel, was man wollte, so eine Venedig bewundert an Kunst und schönen Sachen, die in den Museen sind, so sind einfach eins zu eins aus Byzanz zu Konstantinopel geplündert. Und wenn man quasi so vom Niedergang von Byzanz spricht, dann sagt es zwar den Türken, dann wird ja immer so das Osmanische Reich, das da irgendwie Byzanz zerstört hat, und wird so oft vergessen, dass der eigentliche Niedergang bereits nach der Plünderung durch die Kreuzfahrer im vierten Kreuzzug beginnt. Weil da wird die Stadt wirklich entkernt. Da wird alles mitgenommen, was Wert hat irgendwie. Und schützt einem enormen kulturellen Aufschwung im Westen und viel Reichtum in Venedig und zum langfristigen der Ostroms. Kurzfassung.
Ja, aber so sind eben Jahrhunderte durch Diebstahl, Betrug, aber vor allem auch durch den Glauben der Menschen und den Bedarf der Bevölkerung und auch der Kirche an Reliquien. Tausende von diesen Reliquien geborgen, geschaffen oder gefunden. Unabhängig jetzt von ihrer Authentizität wurden sie verehrt, werden sie auch heute noch verehrt. Es gibt ja immer noch Pilgerreisen zu besonderen Reliquien. Meine Oma hat auch immer so heiliges Wasser oder so mitgebracht, das auch über Reliquien gekocht wurde und mit in Kontakt gekommen ist. Und ich habe jetzt noch eine kleine Liste mitgebracht von Reliquien, die heute noch verehrt wurden. Einige kuriose Helden dabei. Aber genau, wir dürfen hier nicht vergessen, dass es den Menschen wirklich Halt gegeben hat, in ihrem Leben an so etwas glauben zu können, an Wunder überhaupt glauben zu können, an wir glauben, dass es überhaupt eine Wendung zum Positiven geben könnte,
wenn es die heilige Vorhaut ist.
Ja, das ist ganz kurz, hast du auch irgendwo gelesen, dass wenn man alle Splitter des Heiligen Kreuzes, die gleichzeitig verehrt wurden, zusammensetzen würde, das Kreuz 18 geht aber früher.
Das habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist eine sehr verdürstige Vorstellung, so ein normal großer Jesus in so einem 18 Meter Kreuz hängt. Der Antiochus ja aber extra gegönnt und aus dem Libanon ein paar Zypressen eingeschleppt.
Ja, es gibt, glaube ich, viele Versionen da in Zypressen, wie seit es ein paar vor heute, wo noch schon geschwert wurde. Aber neben den Vorreuten gibt es auch die Scala Sancta, die heilige Treppe, die Jesus, der Legende nach, bei seinem Verhör durch Pontius Pilatus hochgestiegen sei, die wurde übrigens auch von Helena ausgegraben. Die führt heute in die Papstkapelle, in die Sancta Sanctorum.
Einfach die Treppe mitgenommen.
Ja. Und die Pilgerschaft dorthin wird von der Kirche auch befördert. 1817 wurde Pilgern ein Ablass von 9 Jahren Zegefeuer pro Stunde auf, das sind sollte beides Scala Sancta gewährt. Im Jahr 1908 wurde ein kompletter Ablass Pilgern gewährt. Und im Jahr 2015 eben so, wenn du da im Jahr 2015 zu Ascara Sancta gepilgert bist, dann wurden dir alle Sünden vergeben und dir deinen Fristen des Fegefeuers erspart.
Falls ihr, ich habe es nicht geschafft, die Grüße gehen raus, die es geschafft haben, die Treppe rechtzeitig zu sehen. Wenn ihr eine alternative, nicht religiöse Pilgerreise zu der Treppe machen wollt, in Jericho, und ihr seid zufällig schon, keine Ahnung, in Israel, unterwegs, dann empfehle ich die Treppe Jericho. Da ist die älteste Treppe der Welt tatsächlich. Die ganze ohne religiösen Unter- und Überbau. Außer dass Jericho behauptet, sie wären eben die älteste Stadt der Welt. Und das ist Quatsch, weil zwischendrin oft keiner gewohnt hat. Aber sie haben trotzdem, was sie wirklich haben, ist die älteste Treppe der Welt. Und ja, kann man es, glaube ich, angucken. Auf jeden Fall, kurz, wir gehen raus. Die älteste Treppe der Welt in Jericho, die meine persönliche heilige Treppe ist. Aber da darf jeder sein heiliges Treppchen aussuchen, ne?
Neben der heiligen Treppe gab es auch die heilige Muttermilch. Das ist so ein Fläschchen der heiligen Muttermilch verehrt von Maria. Allerdings war da das Verhältnis irgendwie komisch. Es wurde auf der einen Seite argumentiert, dass sie Jesu zwar Milch gibt, aber diese Milch menschliche Milch ist, aber dass gleichzeitig sie von Jesu die heilige Milch trinkt, was ihre Milch dann wiederum zu einer besonderen Milch macht.
Weil sie trinkt von Jesus die heilige Milch.
Sie bekommt durch Jesus von der Heiligen. Er spuckt ihr den Nippel zurück. Moment. So die Legende. Aber es gibt da auch wirklich verstörende Bilder. Wenn ihr, ich glaube, heilige Muttermilch mal googelt, dann findet ihr, wie Jesus gleichzeitig mit Petrus an Marias Brüsten saugt.
Okay.
Ja. Es gibt die Reliquie der ägyptischen Finsternis, die anscheinend die Schlange der Finsternis in Ägypten eingefangen hat. Wurde zuerst in einem Fläschchen.
Geil. Die ist cool.
Die ist, ja, okay.
Das ist für unbedingt die Magic the Gathering-Karte.
Das Brot des letzten Abendmahls.
Klar.
Gutes Brot. Die Zehe des heiligen Christophorus, der Arm Johannes des Täufers.
Mhm.
In Verona wird ein heiliger Esel aus Holz verehrt, in dessen Inneren sich die Knochen des Esels befinden sollen, auf den Jesu am Palmsonntag hingesetzt ist.
Warum ist er da? Warum ist er, okay, hier eine Frage. Also,
unbedingt wird aber der Kot des Esels mit Jesu eingesetzt verehrt.
Das war einfach. Ich kann es richtig durchsehen, wie aus Verona oder Solingen beide bei der gleichen heiligen Auktion waren und bei Wien, Verona sehr glücklich zurückgekommen sind und ihre Bürgerschaft gesagt haben, wir haben die Geweide des Esels und die Solinger sind zurückgekommen. Wir haben gesagt, man war so ein bisschen niedergeschlagen. Wir haben gesagt, ja, der Esel war zu teuer, aber wir haben immerhin den Stuhl. Wir haben den Kot.
Es gab noch nur ein Bad. So, früher gibt es auch noch. Und eine heilige Feder, also die Feder des Heiligen Geistes, der ja wie eine Taube aufgestiegen sein soll und ja auch in der kirchlichen Bildern auch als Taube dargestellt wird. Der Atem Jesu soll in einem Fläschchen aufbewahrt sein.
Der Atem?
Der Atem Jesu. Er hat Menschen angehaucht und daraufhin sind Wunder geschehen. Und dieser Atem wurde in einem kleinen Fischchen aufgefasst und wurde auch verehrt.
War ja auch gemacht mit dem Mund gehoben an den Mathelehrers. Der Mensch, liebe Menschen, liebe Hörerin, der Mensch schafft es, den Code eines Esels in Solingen zu verehren, und ich bin ein bisschen sprachlos jetzt. Aber ich finde es sehr schön, weil in dieser Folge ist niemand zu Schaden gekommen, also außer den ganzen christlichen Märtyrer natürlich. Aber die wollten ja alle sterben und mal glücklich und so und am Ende.
Wir haben die geschändeten Leichen.
Ja, aber der, gut, Leichenschändung ist natürlich problematisch, aber hört sich schlimmer an. Die haben sie ja nur, also, ne, von A nach B getragen und zerteilt und, naja, wenn das so verdunkelt, dann haben die so geschimpft. Also, ja, und vor allem, was ich aber nicht verstehe, in der christlichen Vorstellung ist also die Einheit des Totenkörpers irgendwie, vor allem im Frühchristentum sehr wichtig, in die Vorstellung, dass bald ja sowieso das Ding zu Gericht kommt und dass quasi bald alle Toten auferstehen. diese Vorstellung, dass es direkt nach dem Tod alle ins Paradies, Höhe oder Hölle kommen, ist ja eine sehr moderne Idee, sage ich jetzt mal, die noch nicht so alt ist. Und es steht ja auch im Kripo so im Neuen Testament oder so. Und die Idee, die propagiert wird, ist, dass es irgendwann diesen Tag des jüngsten Gerichts gibt. Und dann gibt es die Auferstehung der Toten, den Tag des jüngsten Gerichts, wo alle gerichtet werden. Dafür braucht man theoretisch seinen Körper. Weil man diese heiligen 125 verschiedenen Kirchenaltären aufbewahrt, wird es für die ja ziemlich kompliziert, rechtzeitig sich zusammenzufinden.
Definitiv, ja.
Ja, aber das soll das Problem der Heiligen sein. Das kriege ich schon hin. Ne? Die haben einen guten Start nach oben. Ich werde da ganz andere Probleme haben, weil ich meine, jetzt habe ich das heute hier. Da werde ich mir in ganzer Fülle im Taxdienstgericht anhören müssen und rechtfertigen. Ich freue mich schon drauf. Grüße gehen raus an das Schütschermie am nächsten Gericht.
Ja. Hoffentlich dauert das noch ein paar Jahre.
Wer weiß, ne? Die Apokalypse ist uns immer das nächste Event. Nichts ist näher als der Weltuntergang.
Du schaffst es doch auf so eine Düster, so ein Düster, dass ein Netz zuschaut auf den Schossen.
Du wolltest auch reichen, Shendu. Deine Lösung gerade eben war, zu sagen, nachdem ich versucht habe, ein gutes Ende zu bringen, aber eigentlich war es doch ja schon Leichensüchtung eigentlich, war es ja schon ziemlich schrecklich für die Toten. Oder haben sie mir jetzt noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen über die Auferstehung der Toten geredet am Ende, in der Folge über Reliquien. Ja, lasst uns gerne Kommentare da, was ihr von Reliquien haltet, ob wir hier was ganz grob falsch dargestellt haben, fandet ihr es interessant oder nicht, lasst uns das gerne wissen, lasst uns gerne Bewertung bei Spotify da. Und bei Apple Podcast und wo auch immer ihr uns hört, podcastmäßig, das hilft uns sehr, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr da Euro übrig haben solltet und auch unterstützen wollt und vielleicht ab und zu mal noch eine Premium-Folge bekommen wollt von uns, dann empfehle ich euch unseren Patreon. Da gibt's alle Folgen ohne Werbung, Tage früher und ab und zu Premium-Zeug, Ankündigungen, Bilder. Ich habe just die Hitlerbilder gepostet. Also, ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll.
Ich hab's gehört. Muss ein Finger ein.
Dann bis bald. Wie wieder.